Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Gedanken zum Jahresende. Papst Franziskus hatte in Singapur im September 2024 aufgefordert, in ein wertschätzendes Gespräch mit anderen Religionen zu treten. Sie seien viele Sprachen über den einen Gott. Diesen Gedanken greift die Theologin und Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz in ihren Gedanken zum Jahresende für Radio Vatikan auf. Doch zunächst das Wichtigste vom Tag mit Christine Seuss. Papst Franziskus hat zum Tod von Jimmy Carter kondoliert. Er war der erste US-Präsident, der einen Papst im Weißen Haus empfing. In einem Beileidstelegramm, das der Vatikan diesen Montag veröffentlichte, würdigt Franziskus den unermüdlichen und aus seinem christlichen Glauben genährten Einsatz für Frieden des Politikers. Das Abschlussdokument der Weltbischofssynode ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Der 200 Seiten umfassende Band Für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Teilhabe, Mission ist auf Italienisch bei Libreria Editrice Vaticana erschienen und kostet 7 €, wie der Vatikan am Montag mitteilte. Und nun zurück zu den Gedanken zum Jahresschluss von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
Viele Religionen, ein Gott. Zur Klärung einer drängenden Frage. Der große Theologe John Henry Newman im 19. Jahrhundert in England hat einen sehr schönen Satz geschrieben. Theologisches zu schreiben ist wie Seiltanzen einige hundert Meter über dem Boden. Es ist schwer, sich vor dem Fall zu bewahren, und der Fall ist groß. Mit der Warnung Newmans im Ohr gehen wir in ein ernstes Thema. Allerdings ist es durchaus reizvoll. Und Seiltanzen in solcher Höhe hatte im Christentum immer eine Anziehungskraft. Auf welches Seil wagen wir uns? Papst Franziskus hatte in Singapur im September 2024 aufgefordert, in ein wertschätzendes Gespräch mit anderen Religionen zu treten. Sie seien viele Sprachen über den einen Gott. Versuchen wir, diese mündlich rasch dahingesagte Rede in der Tiefe zu klären. Wir beginnen mit einer anderen wichtigen Aussage, ich zitiere: Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in den Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. So lautet die Erklärung Nostra Aetate vom November 1965 am Ende des Konzils. Viel beachtet wurde die ausdrückliche Hochachtung des Judentums, andere Aussagen klangen ungewohnt. So zu Hinduismus, Buddhismus, Islam und grundsätzlich zu anderen Religionen. Denn auch in ihnen leuchte ein Strahl der Wahrheit. Dabei wird Wahrheit Veritas im Lateinischen großgeschrieben. Das zielt also in der Großschreibung auf Christus selbst, nicht nur auf einige Übereinstimmungen in Lehre und Sitte. Das bedeutet eine starke Aussage. Wahrheit, Christus, ist verborgener Inhalt der Religionen. Religionen sind Wege zu ihm. Dagegen ein unmittelbarer Einwand. Wie steht es mit magischen und mythischen Religionen voller gewalttätiger und dämonischer Mächte? Wie steht es mit dem Koran, in dem Jesus als Sohn Gottes eindeutig abgelehnt wird? Wie steht es mit den vielen Göttern der meisten Religionen, die gar keinen einzigen Gott kennen und wo die Götter selber um Vorrang kämpfen, wenn sie nicht schon selbst Dämonen sind? Es ist ein ernstes Anliegen und führt in eine lange Auseinandersetzung. Schon einige Kirchenväter, ganz am Anfang, haben die tiefe, lösende Überlieferung hervorgehoben, die vom einen Gott des Alten Testamentes bis zur Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit reicht, so im Lukasevangelium, und die andere Religionen deutlich ausschließt. Bis zum Martyrium von Christen. Sie wollten den Götterstatuen gerade keinen Weihrauch streuen. Diese entscheidende Klärung darf nicht aufgegeben werden, sie muss vielmehr in ihrem ganzen Anspruch bewahrt werden. Christus ist Weg und Wahrheit. Wie geht man um mit Gewalt und Opfer in den Religionen? Gewalt und das Göttliche gehören in den Religionen unzweifelhaft zusammen. Furchtbar sind die Numina, so der alte Ausdruck für die göttlichen Mächte. Es gibt eine berühmte und treffende Formulierung, die Götter sind schaudererregend, tremendum et fascinans. Der Grieche Archilochos schreibt im 7. Jahrhundert vor Christus, die Götter haben das letzte Wort. Sie heben dich in die Höhe, wenn du auf der dunklen Erde liegst. Sie werfen dich auf den Rücken. Hast du erst einmal Fuß gefasst. Je archaischer oder älter die Gottheiten, desto deutlicher ihre vernichtenden, ja tödlichen Züge. Ein Beispiel, die schwarze Muttergöttin Kali in Indien verkörpert den Kreislauf von Leben und Tod. Sie lässt sich von ihrem Gatten befruchten, sie tötet ihn dann und mit Totenschädeln behängt, tanzt sie auf seinem Leichnam, wobei sie seine Eingeweide, den Lebenssitz, einschlürft. In der Dreiheit oder Trimurti der männlichen Gottheiten Indiens ist Shiva wiederum der Zertrümmerer der Welten. Im ewigen Umschwung der Äonen schafft und zerstört er gleichermaßen. Beides ist nicht gewertet. Beides geschieht mit demselben unerschütterlichen, sachlich unerbittlichen Gleichmut. Die Gottheit ist souverän. Sie tötet, ohne sich zu rechtfertigen. Sie sättigt sich am Lebendigen, das sie hervorbringt. Solche Gottheiten, wir könnten mehr aufzählen, sind gestaltet gewordene jahreszeitliche Rhythmik. Sie sind Werden und Vergehen. Sie sind die Rhythmik des Menschenlebens zwischen Geburt und Sterben. Tatsächlich löst die vom Menschen nicht gebändigte Natur Schauder aus. Mit ihrem Schrecken ist sie der Grund für die Vergöttlichung sinnlicher Naturgewalten. Ein Ausdruck solcher Mächte sind auch die grausamen Götterkämpfe der griechischen und der nordischen Welt, worin sich die Götter in einem feindseligen Zwist tödlich befehden und gegenseitig umbringen. Dieser Macht des archaisch-numinosen antworten die Religionen mit Loskauf, mit Beschwichtigung, mit Anerkennung, mit Bitte, in der Grundgeste des Opfers. Am besten wäre es das Selbstopfer, die Selbstaufgabe vor dem Übergroßen. An seine Stelle tritt der notwendig kostbare Ersatz durch andere Menschen, durch Erstlinge von Früchten, Tieren oder anderes Kostbares. Und das wird rituell wiederholt und ist nie genug. Lässt sich die These vom Strahl der Wahrheit in anderen Religionen vor solchem Befund aufrechterhalten? Und doch sprach Tertullian, ein alter Kirchenvater, in einer großartigen und großzügigen Formel von der Anima Naturalita Christiana, von der natürlich christlichen Seele. Beschäftigen wir uns mit der Frage, gibt es in solchen Überlieferungen auch Wahrheit? Die Erklärung Nostra Aetate wurde ja nicht naiv abgefasst. Noch weniger wollte sie einer spätmodernen religiösen Gleichförmigkeit das Wort reden. Es ist entscheidend, der Strahl der Wahrheit meint nicht die Gesamtheit solcher Überlieferungen, sondern sie betrifft bestimmte Züge in ihnen. Auch Religionen kennen Selbstreinigungen, beispielsweise die Kritik dieser dunklen Gewalt der Naturgötter, aber auch die Vergeistigung der Opfer. Soll man Stiere opfern oder doch nicht besser das eigene Herz? Auch Religionen tasten nach Gestalt und Elementen, die wir als mythische Vorwegnahme christlicher Erlösung sehen können. Ein großes Beispiel dafür geben die Griechen. Und nach dieser Väterlehre haben religiöse Überlieferungen Anteil an den Spermata tou logou, heißt das auf Griechisch, an den Samen des Wortes. Augustinus holt souverän die spätantiken Religionen auf kürzestem Wege ein. Omnia nostra, alles gehört uns. Nur muss man es besser übersetzen. Die Wirklichkeit, sagt er, die jetzt christliche Religion genannt wird, gab es schon bei den Alten. Sie fehlte nicht von Anbeginn des Menschengeschlechtes, bis Christus im Fleische erschien. Ab da begann die wahre Religion, die schon da war, die christliche zu heißen. Ein kühner Satz. Aber Augustinus weiß, wovon er spricht. Hat das christliche Wurzeln und nicht nur Kontrapunkte im Alten. Das heißt, es geht um die verhüllte Offenbarung in vielen mythischen oder weisheitlichen Lehren. Einerseits leuchtet in ihnen die Lehre Christi andeutend, wenn auch sehr verdunkelt auf. Andererseits muss sie noch umgegossen werden, um zu klären, was darin richtig ist. Wir wollen das an einem weit verbreiteten Mythos buchstabieren. Es ist der Mythos vom göttlichen Kind. In Überlieferungen von Indien bis Griechenland erscheint die Gestalt des heiligen Kindes. Es entspringt unmittelbar dem Ursprung, ja, es ist selbst der Ursprung. Indra, einer der indischen Urgottheiten, erscheint als Kind, um die alten, abgeklärten Weisen zu beschämen mit seinen Einsichten. Dionysos bei den Griechen ist nicht allein der Weingott. Er ist auch der jährlich wiederkehrende Kindgott. Und die griechischen Sagen kennen andere, göttliche Knaben und Mädchen. Diese Gottkinder nehmen für sich ein durch seliges Spiel, durch Lachen, durch bezaubernde Willkür. Auch Eros, der Liebesgott, gehört dazu, er, der unbesonnen und unbedenklich mit den Pfeilen um sich schießt. Ihm widersteht nichts, alle Götterwelt ist ihm unterworfen, sogar die Herrin der Liebe, Aphrodite selbst. Und Heraklit sprach vom Weltspiel während der Zeit. Ein königliches Kind schiebt die Brettsteine hin und her und wirft sie durcheinander, je nach Einfalt. Gehen wir nun zum göttlichen Kind Jesus und seiner wunderbaren Mutter vor diesem Hintergrund. Bisher haben wir Bilder aufgerufen, die mythisch geformt sind, in uralten Erzählungen festgehalten. Manches in den Evangelien erinnert daran, an Empfängnis und Kindheit Jesu, auch an die sündelose Mutter, an das von tödlich bösen Gefahren bedrohte Kind, seine Hoheit unter den armen Kleidern, seine Weisheit im Kreis der Gelehrten im Tempel. Zugleich stellt die Kunst bildhaft vor Augen das Kind, das mit der Weltkugel spielt. Es sitzt auf der Schulter des Christophorus. In seiner Nähe stürzen die Götter vom Sockel. Mit solchen Bildern erhebt sich nun eine Gefahr, nämlich die Evangelien von Lukas und Matthäus nur als weitergeschriebene andere Erzählung, als irgendeinen weiteren Mythos zu lesen. Leider ist das häufig der Fall und es führt auch in ein heilloses Missverstehen. Denn diese Kindheitsberichte sind kein Mythos. Die biblische Mutter, Maria, ist nicht die große Hathor. Sie ist nicht Demeter. Sie ist auch nicht die Liebesgöttin Aphrodite. Sie ist erst recht nicht die menschenverschlingende dunkle Kali. Maria ist ein genau bestimmbarer Mensch, nicht einfach ein Archetyp des Mütterlichen. Ebenso wird das Wort Fleisch unter einem angebbaren Datum, in einem Nest namens Nazareth, ist im Blute nach ein Jude und stirbt nach 33 Jahren durch eine Hinrichtung. Das ist eine wirkliche Geschichte. Es gibt eine jüdische Mutter mit einem eigentümlichen Lebenslauf. Es gibt einen eindeutigen Sohn und dagegen verblassen die Mythen ins unbestimmt Allgemeine. Betrachten wir die Verkündigung an Maria im Lukasevangelium. Dort kommt nicht Gott, wie in anderen Erzählungen, der die Frau einfach überwältigt. Lukas zeichnet die Erwählung Marias durch einen Boten, der mit einer Botschaft kommt an einen freien Menschen, der nicht überwältigt wird, sondern eine Nachricht erhält und nachfragt, übrigens zweimal. Maria weiß, worum es sich handelt. Die anderen Frauen bleiben unbewusst, sie merken auch nichts, sie wissen nicht, woher ihre Kinder kommen. Die Szene in Nazareth hat keine Überwältigung, erst recht keine Vergewaltigung. Gott fragt ausdrücklich durch den Boten an, um Maria Raum zu geben. Sie überlegt. In ihrer Antwort verdichtet sich alles, was Freiheit, geistvolle Freiheit meint. Sie kann nachfragen, sie wird nicht überlistet. Sie trifft eine Entscheidung, sie muss nicht verstummen. Alles andere ist unwürdig zu denken. Marias Nachfrage und Antwort und auch die Frage des Engels sind wesentlich anders als Schablone. Wir müssen sogar betonen, Marias Antwort lautet nicht einfach Ja, das hört man immer wieder abgeflacht. Sie lautet Fiat, es werde, es geschehe. Damit wiederholt sie das gewaltige Fiat ganz am Anfang der Weltschöpfung. Es gab einen ersten Anfang, der heißt Es werde, und es gibt einen zweiten Anfang in Nazareth, der heißt Es werde mir. Erlösung ist noch größer als die Schöpfung. Das ist ein wichtiger Satz. Man versteht ihn vielleicht nicht mal auf den ersten Blick. Ein kühnes Kirchengebet lautet, und das ist jetzt auf Nazareth gesprochen, du hast uns geschaffen und noch wunderbarer erneuert. Die größte denkbare Kerbe der Geschichte, die Fleischwerdung Gottes, hat real stattgefunden. die größte denkbare Katastrophe der Geschichte ebenso real, die Ermordung dieses Gottes. Und der größte kaum denkbare neue Ansatz ebenfalls, nämlich seine Auferstehung. Diese Ereignisse lassen sich durchaus in Zweifel ziehen. Aber endgültig wird darin unübersehbar ein letztes angekündigtes Großereignis, das Ziel der Geschichte, die Wiederkunft des Ermordeten und Auferstandenen. Sie hat noch nicht stattgefunden, aber die Evangelien arbeiten auf dieses Endgültige hin, auf die Zukunft, den zweiten und letzten Advent. In dem erfolgreichsten Buch Josef Ratzingers mit dem Titel Einführung in das Christentum lautet eine Überschrift die Vernunft des Glaubens. Das Zitat heißt, die von den Kirchenvätern vollzogene Synthese, Zusammenschau des biblischen Glaubens mit dem hellenistischen Geist war nicht nur legitim, sie war notwendig. Notwendig, um den vollen Anspruch und den ganzen Ernst des biblischen Glaubens zum Ausdruck zu bringen. Es wird zum Bindestrich, zum vorreligiösen, philosophischen Gottesbegriff. Jahrzehnte später wird Papst Benedikt XVI. Das Wort des Alten Testaments vom Vorhof der Völker aufgreifen. In Jerusalem gab es einen Vorhof, der den nichtjüdischen Pilgern einen Bereich vor dem Heiligtum zu betreten erlaubte. Dieser Vorhof verweist deutlich auf Josef Ratzingers Überzeugung, dass es ein Denken gibt, das in seiner Tiefe offen ist. Wofür? Für den Strahl der Wahrheit. Weit über alle Mythen, über alle alten Religionen hinaus in die Vernunft des Glaubens. Er sagt, es gibt doch keine große Philosophie, die nicht von den Religiösen, die nicht von der religiösen Überlieferung her Erhellungen und Wegweisungen empfunden hätte. Ob wir an die Philosophien Griechenlands und Indiens denken oder an die Philosophie, die im Inneren des Christentums sich entfaltet hat, oder auch an neuzeitliche Philosophien, die von der Autonomie der Vernunft überzeugt waren und diese Autonomie der Vernunft als letzten Maßstab des Gedenkens einschätzten. Der Vorhof der Völker könnte daher ebenso Vorhof der Vernunft heißen. In den Religionen und Philosophien nach Wahrheit zu suchen, wie es das Christentum vorschlägt, ist nach wie vor ein gefährlicher Seiltanz. Aber der tragende Boden unter dem Seil heißt Christus. Er unterscheidet zwischen wahr und falsch in den Religionen. Er allein. Aber er gibt auch Demut unserer Kritik. Getragen ist diese Zuversicht auf ihn als den letzten Richter von dem schönen anonymen Wort. Ein sehr schönes Wort. Alle Lampen Griechenlands brennen für die Sonne, die Christus heißt.
Das war die Betrachtung der Theologin und Philosophin Hanna Barbara Gerl-Falkowitz zum Jahresende, die Sie auch bei uns auf der Webseite nachlesen können, ebenso wie weitere Nachrichten des heutigen Tages. Dort finden Sie auch den Hinweis auf zwei Live-Übertragungen am Silvestertag. Die erste ist die Messe zum zweiten Todestag von Benedikt XVI., die in den Vatikanischen Grotten durch Kardinal Kurt Koch zelebriert und ohne Kommentar von uns auf unserer Webseite übertragen wird. Außerdem haben wir am Abend ab 17 Uhr das Tedeum zum Jahresende mit Papst Franziskus, das wir mit deutschem Kommentar übertragen. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Christine Seuss. Danke, dass Sie dabei waren. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.